Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf www.joelmediatv.de zu unserer nächsten Folge in unserem Bibelstudium. Wir wollen uns diese Woche vorbereiten auf das Bibelgespräch am 11. August und natürlich benutzen wir wie immer unser Lektionsheft hier, der erste und der zweite Thessalonicher Brief. Unser Thema heute ist Freunde für immer und wir wollen das zweite Kapitel im ersten Thessalonicher Brief zu Ende studieren. Wir haben letzte Woche die ersten 12 Verse betrachtet. Wir werden jetzt zu Ende gehen von Vers 13 bis Vers 20 und dann auch noch das ganze dritte Kapitel gemeinsam studieren. Wir haben also viel vor. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Wir haben viele Bibelverse noch, die wir heute gar nicht schaffen werden, im Sendemanuskript. Also schaut auch hinterher noch dort hinein. Und dann könnt ihr einiges vertiefen. Wir wollen beginnen in 1. Thessalonicher 2 und dort Vers 13. Nachdem wir letzte Woche gesehen haben, wie Paulus beschreibt, wie er unter den Thessalonichern gewirkt hat, wie er sozusagen als Vorbild und als Musterapostel zeigt, wie man Menschen gewinnt, kommt er jetzt zu Vers 13 auf den Punkt zu sprechen, der wirklich dafür verantwortlich ist, dass die Thessalonicher sich bekehrt haben. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 lesen wir: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Da ist Kraft im Wort. Und Paulus wusste das. Es gibt viele, viele Bibelstellen, die das bezeugen. Wir wollen hier nur einige wenige rausgreifen. Zum Beispiel Jeremia 23, Vers 29. In Jeremia 23 und dort Vers 29, dort lesen wir: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Gottes Wort kann selbst die härtesten Herzen zerschmettern wie ein Hammer. Es ist Feuer und da ist Kraft im Wort. Und jeder, der dieses Wort annimmt, der wird gesegnet. So können wir es lesen in Lukas 11 und dort Vers 28. Das ist kein geringer als Jesus selbst, der uns sagt, in Lukas 11, Vers 28, er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Ein Segen, wenn man Gottes Wort annimmt, so wie die Thessalonicher das Wort, das ihnen gepredigt wurde, als Gottes Wort angenommen haben und nicht einfach nur als die Meinung von Paulus oder von anderen. In Römer 10, Vers 17 sehen wir, warum das so wichtig ist. In Römer 10, Vers 17 lesen wir: Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Hätten die Thessalonicher die Worte des Paulus nur als seine persönliche Meinung angenommen, dann hätte die Verkündigung von persönlicher Meinung oder von scheinbarer persönlicher Meinung nicht zu Glauben führen können. Die einzige Möglichkeit, echten, rettenden Glauben in seinem eigenen Leben zu erleben, ist, wenn man die Verkündigung des Wortes Gottes erkennt und sie als das Wort Gottes annimmt. Wann immer die Bibel gepredigt wird und wir an dem kritisieren, was aus der Bibel gepredigt wird, können wir keinen echten biblischen rettenden Glauben entwickeln, sondern nur, wenn erstens natürlich das Wort Gottes überhaupt gepredigt wird und dann, wenn wir es auch als das Wort Gottes annehmen und nicht daran kritisieren oder herumdeuteln. Denn das Wort Gottes hat so eine ungeheure Kraft, die wir schon erwähnt haben. In Hebräer 4 und dort Vers 12 wird uns das noch einmal ganz deutlich gemacht. Hebräer 4, Vers 12: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und weil die Thessalonicher das Wort des Paulus als das Wort Gottes angenommen haben, konnten die inspirierten Worte des Paulus, die Verkündigung des ewigen Evangeliums, konnten diese Worte sie wirklich innerlich bekehren und in ihnen wirken. Wir lesen hier, dass dieses Schwert nicht nur äußerlich schneidet, sondern dass es hineingeht, dass es Mark und Bein, Seele und Geist scheidet, die Gedanken und Gesinnungen richtet, das Wort wirkt in uns, genauso wie es auch in den Thessalonichern gewirkt hat, wenn wir es als Gottes Wort annehmen. in Johannes 15 und Vers 3, dort sagt Jesus uns, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das Wort Gottes macht uns rein. Und noch ein wichtiger Text in diesem Zusammenhang in Römer 6, Vers 17 und 18. Römer 6, Vers 17 und 18, dort heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Paulus sagt, ihr seid von Herzen gehorsam, ihr habt es als das angenommen, was es in Wirklichkeit ist, nämlich Gottes Wort, und seid von Herzen, also innerlich, gehorsam geworden. Und die Folge davon ist, Vers 18, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr in der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Was bewirkt das Wort Gottes in uns, wenn wir es als das Wort Gottes annehmen? Es befreit uns von der Sünde durch die Kraft Jesu Christi. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Verkündigung das unverfälschte Wort Gottes predigen. Und das wird uns durch die Kraft Jesu von der Sünde befreien. Und wenn wir die klare Wahrheit hören, dann lasst uns es als die Wahrheit Gottes annehmen und nicht als nur Menschenmeinung. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ein Beispiel aus der Geschichte oder aus den Gleichnissen Jesu, die diesen Punkt nochmal verdeutlichen, findet sich in Matthäus 13, Vers 23. Wir wissen, das ist das Gleichnis von dem Seemann, der das Wort Gottes den Samen ausstreut. Da gibt es verschiedene Böden. Und die Thessalonicher waren Menschen, die durch den vierten Boden dargestellt werden. In Vers 23 in 3. Mose, Matthäus 13, Vers 23 lesen wir, auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht und der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Die Thessalonicher, die das Wort Gottes angenommen hatten und es in ihnen haben wirken lassen, die haben Frucht gebracht. Und der Paulus ist so dankbar dafür, dass seine Arbeit in Thessalonich auf guten Boden gefallen ist. Ist das Wort Gottes in deinem Leben auf guten Boden gefallen? Wirkt das Wort Gottes in dir? Ist dort Frucht? Gehen wir zurück zu 1. Thessalonicher 2 und schauen uns jetzt den nächsten Vers an. 1. Thessalonicher 2 und dort Vers 14. Die Bibel sagt, denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Paulus macht einen ganz einfachen Punkt. Er sagt, ihr seid Nachahmer der Judenchristen, der christlichen Gemeinden in Judäa geworden, denn genauso wie die Judenchristen von den anderen Juden verfolgt wurden, so werdet ihr verfolgt von den Griechen. Das ist deswegen interessant, weil offensichtlich die Schwierigkeiten der Thessalonicher Gemeinde nicht darauf beschränkt sind, auf das, was wir in Apostelgeschichte 17, Vers 1 bis 8 finden und was wir schon in den ersten drei Einheiten gemeinsam studiert haben, in den ersten drei Folgen der Kanzler Study Hour, wo die Juden aufkeimende Gemeinde in Thessalonich bekämpft haben. Offensichtlich haben die Gläubigen in Thessalonich auch von ihren eigenen heidnischen Mitbürgern wirklichen Widerstand erlitten, was uns zeigt, dass der Widerstand gegen das Evangelium genauso kulturunabhängig ist wie das Evangelium selbst. Egal ob Jude oder Grieche, jeder kann durch dasselbe Evangelium gerettet werden und wird und jeder kann aber auch gegen dasselbe Evangelium Widerstand leisten und dieser Widerstand sieht dann immer recht ähnlich aus. Ein sehr interessanter Punkt, den wir hier betrachten können. Gemeinsam wollen wir weitergehen in Vers 15. Dort lesen wir, diese haben auch den, und er spricht jetzt von den Juden, diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Er zeigt jetzt, wie das Volk Israel sowohl im Alten Testament bei der Verfolgung der oder bei der Tötung der Propheten als auch im Neuen Testament bei der Verfolgung der Apostel immer wieder den gleichen Widerstand gegen das Evangelium gezeigt hat. Und Paulus ist mehr als berechtigt, das zu sagen, denn er selbst war einer von ihnen. Er weiß, wie es ist. Und es zeigt auch, und das kann uns Mut geben, dass selbst wenn jemand in unserem Leben uns wegen unseres Glaubens uns verfolgt oder uns eine schwere Zeit gibt, durch die Gnade Gottes kann dieser Mensch gerettet werden und auf die andere Seite, auf die Seite Gottes wechseln. Aber halten wir fest, dass es hier heißt, weiter in Vers 15, sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Und das ist ein sehr interessantes, ein interessanter Punkt. In Matthäus 5 hatte Jesus schon über diesen Zusammenhang gesprochen. in Matthäus 5 und dort Vers 12. Matthäus 5, Vers 12, die Bibel sagt, freut euch und jubelt. Gemeint ist, wenn wir verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Vers 11 hatte Jesus schon gesagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Erlebst du, dass Leute dich schmähen, dass Menschen dich verfolgen, dass du lügnerische Worte hinter dem Rücken hörst gegen dich, weil du an Jesus glaubst? Jesus rät dir, freut euch und jubelt. Und so werden auch die Thessalonicher aufgefordert, sich zu freuen und zu jubeln. Obwohl gleichzeitig wir traurig sein dürfen, dass diese Menschen, die uns verfolgen, sich so weit von Gott entfernt haben. Wir können lesen in Matthäus 23, Vers 37, wie Jesus mit Tränen erstickter Stimme diese Weherufe auf die Führer des Volkes Israel ausruft, in Matthäus 23, Vers 37, wo Jesus ruft, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und dieses Prinzip, wie wir sehen jetzt im Thessalonicher Brief, ist ein kulturunabhängiges, zeitlich unabhängiges Prinzip. Wann immer das wahre Evangelium gepredigt wird, gibt es Feinde, die alles daran setzen, dieses Evangelium und vor allem die Botschafter desgleichen zu unterdrücken. Wir sollten nicht erstaunt sein, wenn in unserer Zeit, in unserem Umfeld, Menschen aufstehen, die versuchen uns zu behindern, die versuchen uns vielleicht verbal oder mental oder vielleicht sogar buchstäblich Gewalt anzutun, weil wir für die Wahrheit einstehen. Es ist ein ewiges Prinzip und Paulus macht ihn deutlich, auch wenn ihr Heiden seid in Thessalonich, auch wenn ihr nichts mit den Juden zu tun habt, vielleicht ihr habt genau das gleiche erlebt durch eure eigenen Genossen, durch eure eigenen Volksgenossen. Und egal ob Deutscher oder Rumäne oder Amerikaner oder Australier, Ghanaer, egal wo wir herkommen, egal was unser Hintergrund ist, dieses Prinzip gilt überall und wir sollten darauf vorbereitet sein, Widerstand zu erdulden. Ihr könnt durch die Apostelgeschichte sehen, wie immer wieder die Apostel diesen Punkt deutlich gemacht haben, ihr habt Jesus gekreuzigt, wenn sie mit den Führern des Volkes Gottes gesprochen haben. Wir haben etliche Stellen hier im Sendemanuskript aufgeschrieben, ihr könnt das selbst zu Hause studieren. Aber was besonders wichtig ist, und damit wollen wir zurückkehren zu 1. Thessalonicher, ist eine Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, dass viele dieser Juden und auch dieser Griechen das Evangelium bekämpfen wollen. Schauen wir in Vers 16, nachdem Paulus sagt, sie stehen allen Menschen feindlich gegenüber, geht er jetzt weiter und sagt in Vers 16, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Paulus macht einen überaus wichtigen Punkt. Er sagt, die Feinde des Evangeliums kämpfen nicht nur gegen das Evangelium, sondern sie versuchen, die Mission zu verhindern. Sie wollen den Missionaren verbieten, das Evangelium weiterzugeben. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du aufrichtig die Bibel studierst und mit aufrichtigem Herzen Jesus nachfolgen möchtest und sein Evangelium in Klarheit und Wahrheit weitergeben möchtest, dann sei nicht erstaunt, wenn Menschen aufstehen, die vielleicht sogar großen Glauben in die Bibel vorgeben und versuchen wollen, dein Werk zu behindern und zu verhindern, dass sich das Evangelium ausbreitet. Und zwar aktiv. Und Paulus beschreibt diese Menschen, dass sie Gott nicht gefallen. Das heißt hier weiter, dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Ganz offensichtlich kämpfen diese Führer im Volk Gottes, wo man sagen muss, zu dieser Zeit war das Volk Israel nicht mehr das Volk Gottes, aber sie waren lange Zeit das Volk Gottes gewesen. Sie kämpfen gegen ihre eigene Erkenntnis, denn sie wussten aus Jesaja 45, Vers 22, dass es Gottes Plan seit Jahrhunderten war, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. In Jesaja 45, Vers 22 heißt es, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Das steht im Alten Testament. Die Pharisäer kannten das Alte Testament auswendig, behaupteten, sie würden das Alte Testament richtig auslegen. Und gleichzeitig haben sie eine Lehre des Alten Testaments willentlich ignoriert. Und nicht nur ignoriert, sondern alle diejenigen gehindert und behindert und es ihnen verboten, die versucht haben, diese Lehre umzusetzen. Könnte es sein, dass auch wir heute in der gleichen Situation sind, wo Menschen in Autorität und Machtposition behaupten, dass sie der Bibel folgen und gleichzeitig klare Lehren der Bibel ablehnen und noch diejenigen behindern, die diese klaren Lehren der Bibel nach draußen tragen wollen. Geschichte wiederholt sich. Salomo sagt in Prediger 1, Vers 9, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und dieses Konzept, dass dadurch Sünden aufgehäuft werden bis zum Schlussstrich, ist ein Konzept, das wir schon in der ganzen Bibel finden können, anfangend in 1. Mose 15, Vers 16, dieses Konzept der akkumulierten, der aufeinander gehäuften Sünden bis zu einem bestimmten Maß. In 1. Mose 15, Vers 16 lesen wir, sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Gott sagt, es braucht ein bestimmtes Maß, bis die Sünden voll sind. Und dann kommt das Gericht. Und jeder, der das weiter studieren will, kann in Daniel 9 das weiter studieren. Vielleicht können wir ganz kurz in diesem Zusammenhang noch Matthäus aufschlagen. Matthäus 23 und dort Vers 32, da sagt Jesus den Führern des Volkes Gottes direkt ins Gesicht. Er sagt, ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Jesus kannte Daniel 9, Vers 24 bis 27. Er wusste, es kommt die Zeit, da das Maß voll gemacht wird und das Volk Israel chatak abgeschnitten wird. Indem wir anderen Menschen verbieten, das Evangelium zu predigen, indem wir ihnen Stolpersteine in den Weg legen und wir versuchen, sie zu maßregeln, sagt die Bibel, häufen wir Sünden auf. Gebe Gott, dass das nicht unsere Erfahrung wird. Als Einzelne und auch als Gemeinde. Gehen wir zurück zu 1. Thessalonicher 2 und dort Vers 17. 1. Thessalonicher 2, Vers 17, die Bibel sagt, wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Wir hatten gesehen in Apostelgeschichte 17, Vers 10, wie Paulus gezwungen war zu fliehen, wegen des großen Aufstandes, wegen der Verfolgung. Aber er hat so ein tiefes Interesse für die Menschen, die er zurücklassen muss. Und wir können das an anderen Bibelstellen ganz deutlich sehen. Zum Beispiel in 1. Korinther 5, Vers 3. Das war etwas, was er nicht nur den Thessalonichern gegenüber empfand, sondern all den Menschen, die er für Christus gewonnen hatte. In 1. Korinther 5 und dort Vers 3 lesen wir, denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist aber nach anwesend, habe schon, als ich wäre ich anwesend über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen. Er sagt, ich bin zwar nicht bei euch in Korinth, aber dem Geiste nach, denke ich, wie wird es in der Gemeinde sein, welche Entscheidungen müssen getroffen werden, wie kann die Gemeinde gereinigt werden, was muss getan werden. Genauso finden wir einen ähnlichen Gedanken in Kolosser 2 und dort Vers 5, Kolosser 2 und dort Vers 5. Die Bibel sagt, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Egal wo Paulus war, er dachte immer wieder zurück an die, die er schon gewonnen hatte und hat überlegt, wie geht es ihnen? Was brauchen sie? Und er freut sich über jeden, der fest im Glauben stand. Paulus hat nicht einfach nur Zahlen hinzugefügt zu den Gemeindebüchern. Paulus hat durch echte Beziehungen Menschen gewonnen. Er hat nicht nur Beziehungen aufgebaut, um Taufen durchzuführen, sondern die Beziehungen hörten bei der Taufe nicht auf. Ihm war es wichtig, dass diese Menschen vorbereitet sind und gefestigt werden im Evangelium. Deswegen schreibt er diesen Brief an die Thessalonicher. Und vielleicht bist du auch ganz frisch im Glauben. Dann sei dir sicher, dass es Gottes Interesse ist, dass du nicht nur getauft wirst oder dass du den Jesus annimmst, sondern dass du gefestigt wirst im Glauben. Jesus hat ein kontinuierliches Interesse an dir. Und so haben wir gesehen in 1. Thessalonicher 2, Vers 17, dass Paulus zu ihnen kommen wollte, aber es ging nicht. Warum? Vers 18 sagt uns, in 1. Thessalonicher 2, Vers 18, darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Jemand hat einmal gesagt, wenn du wissen willst, dass es einen Satan gibt, dann mache Mission. Paulus wusste, all die Dinge, die passieren, all die scheinbaren Zufälle, die Umstände, die etwas in eine oder eine andere Richtung lenken, sind nicht einfach nur Zufälle, sondern in ihnen kann man das Wirken Gottes und auch den Kampf Satans erkennen. Satan kämpft gegen die Verkündigung des Evangeliums und hat, wenn wir jetzt den Kontext beachten vom 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 2, offensichtlich in den Juden und auch in den Griechen der damaligen Zeit willige Helfer gehabt. Wenn es dort Menschen gibt, die die Verbreitung des Evangeliums verhindern wollen, und wir wissen aus dem Brief, dass auch Satan das gleiche Ziel hat, dann sind Menschen, die dem Evangelium Stolpersteine in den Weg legen, eigentlich Helfer von Satan. Ob sie es wissen oder nicht, ob sie es vorhaben oder nicht. Satan jedenfalls kämpft gegen das Evangelium. Wir wissen das aus Sacharja 3, Vers 1. In Sacharja 3, Vers 1 lesen wir, und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Satan versucht dagegen zu kämpfen und versucht es zu verhindern, dass Menschen, die dreckig und schmutzig sind, so wie Jeschua, ein neues, reines, weißes Kleid der Gerechtigkeit bekommen. Satan möchte das verhindern. Dieser Wunsch, nach Thessalonich zu kommen, entspricht offensichtlich dem Wunsch, den Paulus in vielen anderen Gemeinden auch ausgedrückt hat. Zum Beispiel in Römer. In Römer 1 und dort Vers 13. In Römer 1, Vers 13 lesen wir, ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Und hier müssen wir etwas erkennen. Wir können in der Mission nicht immer alles so durchführen, wie wir es uns geplant haben, wie wir es uns wünschen, weil wir erkennen müssen, dass es jemanden gibt, der immer wieder Steine in den Weg legt, der immer wieder dazwischen funkt. Und wir müssen erwarten, dass in dem Unterfangen, das Evangelium in die Welt hinauszutragen, dass es erhebliche Schwierigkeiten gibt und wir immer wieder, in Anführungsstrichen, enttäuscht werden, weil unsere hochfliegenden Pläne sich nicht realisieren können. Aber wenn wir die Botschaft des Paulus hier an die Römer und an die Thessalonicher ernst nehmen, dann wissen wir warum. Und wir haben Mut, ihn weiterhin durchzudrängen und fortzufahren in dem Werk Gottes. In 1. Thessalonicher 2 und dort Vers 19 lesen wir, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Paulus sagt, wenn ich an die Wiederkunft denke, dann denke ich daran an den Lohn. Aber der Lohn, der wahre Lohn bei der Wiederkunft, das seid ihr, wenn ihr bei der Wiederkunft immer noch treu erfunden seid. In Philipper 4, Vers 1, in Philipper 4 und dort Vers 1 lesen wir, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Lieber Freund, liebe Freundin, die du vielleicht längere Zeit hier in der Kanzler Study Hour teilnimmst und viel gelernt hast, ich möchte dich bitten, steh fest im Herrn. Was nützt es, all diese Dinge gesehen zu haben, sich informiert zu haben, Freude gehabt zu haben beim Bibelstudium und dann bei der Wiederkunft nicht fest im Herrn zu stehen? Dann war das hier alles umsonst. Steh fest im Herrn. Steh fest im Herrn. Das ist das einzige Ziel, was wir hier haben bei Joel Media, dass Menschen vorbereitet werden auf die Wiederkunft. Und dass, wenn sie vorbereitet werden, sie stehen, wenn Jesus kommt. Fest gegründet in der Wahrheit und in der Liebe zu Jesus Christus. Das ist unser Ziel. Was ist dein Ziel, wenn du das Evangelium weitergibst? Und gemeinsam Sprüche 12, Vers 4 aufschlagen. In Sprüche 12 und dort Vers 4. Da heißt es, eine tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes. Aber eine schändliche ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen. Paulus sagt, ihr seid meine Krone. In 2. Korinther, auch wenn ich aufschlage, ihr könnt es selbst nachschauen. In 2. Korinther 11, Vers 2 sagt er, dass die Gemeinde Gottes wie eine keusche Jungfrau ist. Die Frau steht in der biblischen Prophetie, genauso in Offenbarung 12, für die Gemeinde. Und hier heißt es, dass die tugendhafte Frau, das heißt die Frau mit einem guten, reinen Charakter, eine Krone ist. Und deswegen sagt Paulus, ihr, liebe Gemeinde in Thessalonich, ihr seid meine Krone. Warum? Wenn ihr eine tugendhafte Frau seid. Wenn ihr einen reinen Charakter habt. Wenn ihr aber eine schändliche Gemeinde seid, dann ist das wie Fraß in den Gebeinen. Wenn wir Menschen zu Jesus führen und sie danach aber nicht befestigen und nicht stärken und sie dann dem Namen Jesus Schande bereiten, dann frisst sich das zurück auf den, der sie zu Jesus geführt hat. Es ist wie Fraß in dessen Gebeinen. Aber eine tugendhafte Frau, eine charakterlich reine Gemeinde ist die Krone für den, der sie zu Jesus gebracht hat. Und natürlich erst recht für Jesus selbst. Und Jesus kann uns zu so einer reinen, tugendhaften Frau im symbolischen Sinne machen. In Judas 24. In Judas 24 lesen wir, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Jesus hat die Kraft. Gott hat die Kraft, uns unsträflich zu bewahren, uns vor dem Fallen zu behüten, damit wir eine tugendhafte, eine reine Frau, im Anführungsstrichen, sein können, eine Krone. Schauen wir gemeinsam noch einmal in 1. Thessalonicher 2 und dort Vers 19. Wenn Paulus sagt, ihr seid unsere Freude, unsere Krone, unsere Hoffnung, dann glaube ich, gilt das nicht nur für die Menschen dort draußen, die wir gewinnen. Warum? Paulus sagt später, dass er, oder vielmehr hat Paulus gesagt, im gleichen Kapitel, in Kapitel 2, Vers 7, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Paulus verwendet das Bild von Eltern, von einer Mutter, die sich um ihr Kind, das noch so hilflos ist, kümmert, um zu zeigen, wie die Beziehung zwischen dem Missionar und den Neubekehrten ist. Aber wenn das Bild dafür ist, dann gilt dieser Text, der eigentlich primär natürlich für den Missionar und auch für die Neubekehrten geschrieben ist, letztendlich auch für das Bild, nämlich für die Eltern und ihre Kinder. Was wäre es für eine Freude, lieber Freund, liebe Freundin, wenn deine Kinder bei der Auferstehung dabei sind, wenn deine Kinder bei der Wiederkunft Jesu sagen können, das ist unser Gott, wenn deine Kinder verwandelt werden, wären dann nicht deine Kinder, dein Ruhm, die Krone, die Freude, die Hoffnung? Was musst du tun, damit deine Kinder dort dabei sein werden? Und wenn wir diese Frage bedenken, dann können wir wiederum besser verstehen, was müssen wir tun, damit unser Nachbar, unser Freund, der Fremde in unserer Gemeinde dabei sein wird. Was wird es an Zeit kosten, an Energie kosten, an Gebet kosten, um Menschen zu Jesus zu bringen und sie dort zu festigen? In Vers 20 sagt Paulus, ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Ich möchte euch einen interessanten Punkt hier zeigen. Alle fünf Kapitel im ersten Buch Thessalonicher, im ersten Brief, enden jeweils mit der Wiederkunft. Mit anderen Worten, Paulus hat verschiedene Gedankenstränge, die er aufbaut, und jedes Mal führt er den Gedanken zur Wiederkunft. Dann kommt der nächste Gedanke, nächstes Kapitel, und er führt wieder bis zur Wiederkunft. Wir hatten in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, am Ende des ersten Kapitels folgenden Gedanken. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Hier war die Wiederkunft im Zusammenhang mit der Errettung vor dem Zorn erwähnt worden. Jetzt in Kapitel 2, wo es darum geht, wie bin ich ein vorbildlicher Missionar, wie kann ich Menschen zu Jesus führen, und Paulus benutzt er sich selbst als Beispiel, verwendet er das Bild von der Wiederkunft, um die Dringlichkeit und die Schönheit der Mission darzustellen, wenn er sagt, ihr seid dann unsere Krone. Warum mache ich Mission? Weil ich auf die Wiederkunft warte. Und ich dann weiß, dann bekomme ich meinen Lohn. Denn wenn Jesus kommt, sagt er, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Wenn du auf die Wiederkunft wartest, wenn du darüber nachdenkst, kannst du Lohn erwarten. Siehst du, dass Menschen durch deinen Dienst sich bekehrt haben und zu Jesus gekommen sind? Hast du Freude und Ruhm und Hoffnung, wenn du an die Wiederkunft denkst? In diesem Sinne. Denk einmal darüber nach, wie viele Menschen sind durch das Lebenswerk von Paulus gerettet worden? Nicht nur durch seinen persönlichen Dienst, nicht nur durch die Heilungswunder vielleicht, die geschehen sind, oder durch seine Predigten, sondern auch durch seine Schriften. Tausende, Zehntausende, Hunderte, ja vielleicht Millionen von Menschen können sagen, die Schriften von Paulus hatten einen Einfluss auf meinen Glauben. Dieser Mann, der einige Jahrzehnte im Nahen Osten und in Südosteuropa bis hin und her gereist ist, ist für Millionen von Menschen zum Anstoß geworden, Jesus nachzufolgen. Was kannst du tun, der du heute nicht mit Stab und Mantel unterwegs bist auf Sandalen, sondern die größten medialen Möglichkeiten hast, wahrscheinlich, die jemals Menschen gehabt haben? Was könnte dein Einfluss sein? Paulus sagt, ich tue das alles, weil ich weiß, es kommt der Lohn. Menschen für ewig für Jesus gerettet zu haben. Gehen wir weiter in 1. Thessalonicher 3. Gehen wir ins nächste Kapitel. Und Paulus geht jetzt zu einigen praktischen Erwägungen. In 1. Thessalonicher 3, Vers 1 lesen wir, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es vor, allein in Athen zu bleiben. Nun, wir hatten schon in Apostelgeschichte 17, Vers 15 gesehen, dass Timotheus und Silas in Beröa zurückgeblieben waren. Nachdem sie in Thessalonich gewesen waren und dann rausgeschmissen wurden aus Thessalonich und nach Beröa gegangen waren, hatte Paulus Timotheus und Silas in Beröa gelassen, war nach Athen gegangen, hatte sich dort aber sehr einsam gefühlt, inmitten dieser heidnischen großen Weltstadt, und hat dann Timotheus und Silas rufen lassen, hat sich aber dann, weil er solche Angst hatte um die Gläubigen in Thessalonich, entschieden, lieber alleine zu sein in Athen, als die Thessalonicher alleine zu lassen. Was für eine Einstellung. Paulus wollte lieber alleine sein in Athen, ohne jede Hilfe, als den Gedanken zu ertragen, dass die Thessalonicher, die gerade auf wackeligen Beinen die ersten Schritte im Glauben machen, dass sie ohne Hilfe sind. Und so sendet er Timotheus wieder zurück. In Vers 2 heißt es, und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. In Apostelgeschichte 16, Vers 5, finden wir ein sehr wichtiges Prinzip. Apostelgeschichte 16 und dort Vers 5. Die Bibel sagt, so wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Ganz einfaches Prinzip. Gemeinden, die im Glauben gefestigt werden und gestärkt werden, wachsen. Gemeinden, die nicht gestärkt werden im Glauben und gefestigt werden in der Wahrheit, wachsen nicht. Das ist das ganze Geheimnis echten biblischen Gemeindewachstums. Stärke die Gemeinde im Glauben, festige sie in der Wahrheit. Grabe den Schacht der Wahrheit tiefer und tiefer in ihre Erfahrung. Und die Gemeinde wird wachsen. Gehen wir weiter, 1. Thessalonicher 2, Vers 3. Dort heißt es, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Paulus sagt, ich weiß, dass ihr zum Glauben gekommen seid inmitten einer Zeit der Trübsal und ihr müsst gefestigt werden. Jesus sagt uns in Matthäus 10, und wir haben viele andere Texte hier, von denen ich euch raten würde, sie ausführlich zu studieren, die wir aus Zeitgründen hier nicht ansprechen können. In Matthäus 10, Vers 16 bis 18. Jesus sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. All diese Verfolgung, all diese Schwierigkeiten müssen sein, weil dadurch wir besser Zeugnis geben können als ohne Verfolgung. Gehen wir weiter in Vers 4, in 1. Thessalonicher 3. Und dort Vers 4 heißt es, als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Paulus hatte die Gläubigen vorbereitet und ich glaube, das ist auch heute sehr wichtig, dass wenn wir Menschen zum Glauben führen, wir sie vorbereiten darauf, dass nicht alles sehr ruhig abgehen wird im christlichen Leben, dass es dort Schwierigkeiten geben wird und Bedrängnisse. Und Jesus hat uns dieses Prinzip auch deutlich gemacht in Johannes 16, 1 bis 3. In Johannes 16, Vers 1 bis 3, dort lesen wir Johannes 16, Vers 1 bis 3. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Jesus sagt, ich sage es euch im Voraus, damit ihr dann keinen Anstoß nehmt. Viele Menschen sind gestolpert im Glauben, weil sie nicht erwartet haben, dass sie so erbitterten Widerstand erleben. Paulus sagt, ich habe es euch vorhergesagt und ich möchte euch festigen, damit ihr durch diese Schwierigkeiten, die der Satan in den Weg legt, hindurchkommt. Hindurchkommt. Interessanterweise können wir immer wieder feststellen, wie Paulus sich in seinem Dienst an Jesus orientiert hat. Lesen wir gemeinsam, wie Paulus versucht hat, durch diese Schwierigkeiten hindurchzukommen, in Apostelgeschichte 20, Vers 24. Ein ganz wunderbarer Vers, den wir auch zu unserem eigenen Prinzip machen können. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Aber auf all das nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus sagt, das interessiert mich alles gar nicht. Die Verfolgung, die Schwierigkeiten, die Verbote. Ich mache einfach weiter mit Freude, weil Jesus mir das Evangelium aufgetragen hat. Und ich möchte Jesus gefallen, ich möchte für Jesus wirken, ich möchte sein Werk vollenden. Gehen wir zu 1. Thessalonicher 3 zurück und dort Vers 5. Die Bibel sagt, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Paulus weiß, selbst wenn Menschen Jesus annehmen, ist der Satan bereit, das Samenkorn wieder hinauszureißen aus dem Boden durch die Vögel, um im Bild von Matthäus 13 zu bleiben. Lass uns ganz kurz in 2. Korinther 11 anschauen, wo Paulus auch den Korinthern einen ähnlichen Gedanken äußert. 2. Korinther 11 und dort Vers 2 und 3. Er sagt, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Er sagt, das, was ich für euch empfinde, dieser Eifer, damit ihr gefestigt werdet, das habe ich gar nicht selbst in mir drin. Das wirkt nur Gott durch mich. Das ist Gottes Liebe, die er mir geschenkt hat. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau, eine tugendhafte Frau, eine charakterlich reine Frau, Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte, womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Lieber Freund, liebe Freundin, lass dich nicht verführen von der Schlange. Lass dich nicht verführen von dem Satan, der das gute Wort, das durch Predigten und durch Seminare vielleicht in dein Herz hineingelegt worden ist, lass es nicht wieder herausreißen. Und wenn du anderen Menschen Bibelstunden gibst, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst, dann eifere für sie, damit sie nicht zu Jesus kommen und dann wieder weggerissen werden. Paulus sagt, ich eifere mit göttlichem Eifer. Deswegen schreibt er den Brief an die Thessalonicher. In dem lesen wir im 3. Kapitel Vers 6, 1. Thessalonicher 3, Vers 6. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie wir auch. Paulus bekommt eine gute Nachricht. Er ist sonst der Bote der guten Nachrichten und er trägt die gute Nachricht, das Evangelium in die Welt. Aber jetzt bekommt er selbst gute Nachricht, ein Evangelium. Die Thessalonicher stehen noch im Glauben. Wie oft haben wir es erlebt, dass Menschen zur Gemeinde kommen und gehen? Was für eine gute Nachricht. Sie stehen noch im Glauben. Und sie erinnern sich an das, was sie gehört haben. Und sie erinnern sich an das, was Paulus gepredigt hat. In Sprüche 25, Vers 25, lesen wir Sprüche 25, Vers 25. Ein ganz toller Vers, den Paulus hier erlebt hat. Wie kühles Wasser für eine dürstende Seele, so ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Manchmal sind die Schwierigkeiten in unserem eigenen Umfeld, in unserer Ortsgemeinde, dort wo wir wohnen, so überwältigend, dass wir mal gute Nachrichten von Ferne brauchen. Gute Nachrichten aus dem Missionsfeld, aus Afrika oder Asien oder vielleicht aus einem anderen Gebiet, aus Deutschland. Es hat seine Berechtigung, es hat seine Wirkung und es kann uns wieder Kraft geben, wenn wir sehen, ja, dort geht das Evangelium kraftvoll voran. Und Paulus war ermutigt durch die guten Nachrichten aus fernen Ländern. In 1. Thessalonicher 3, Vers 7 lesen wir, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all eurer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Und er geht weiter in Vers 8, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Worin besteht das Leben? Das Leben besteht im Feststehen im Herrn. In 2. Petrus 3, 2. Petrus 3 und dort Vers 17. Das sagt uns jetzt Petrus, ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so wie auch Paulus sagt, ich habe es euch vorhergesagt, wie Jesus sagt, ich habe es euch vorhergesagt, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Lieber Freund, liebe Freundin, die ihr jetzt diese Cannstatt Study Hour zuschaut. Wisst, weil die Bibel es vorhersagt, dass der Satan auf euren Fersen ist und versucht, das gute Wort, das ihr gehört habt, aus eurem Herzen hinauszureißen. Wisst es und bereitet euch vor, dass ihr stehen bleiben könnt und euren eigenen festen Stand nicht verliert. Verliert ihn nicht. In 1. Thessalonicher 2 und dort Vers 9 heißt es, denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben, vor Gott. Was für eine Freude, wenn Menschen gerettet sind. In 2. Korinther 9, Vers 15, 2. Korinther 9 und dort Vers 15 lesen wir, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Immer wenn ich sehe, wie Menschen sich für Jesus entscheiden und echte Schritte in der Bekehrung machen, dann kann ich nur sagen, es ist eine unaussprechliche Gabe. Hast du schon erlebt, dass dir die Worte fehlen, weil du von solcher Dankbarkeit erfüllt bist, dass Menschen zu Jesus kommen und bei Jesus bleiben, trotz der Versuchung, trotz der Bedrängnisse, trotz der Schwierigkeiten? Gott sei Dank für das, was man kaum in Worte fassen kann, wenn er durch seine Gnade Menschen bei sich hält. In 2. Korinther 3, Vers 10 heißt es, 1. Thessalonicher 3, Vers 10, Paulus sagt, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er sagt, es gibt noch einiges, was ihr noch nicht wisst, was noch ihr lernen müsst und wir bitten darum. Wir können nicht einfach ruhen und sagen, naja, irgendwie wird es schon werden. Sondern er möchte, dass der Glaube vervollkommnet wird. Was für eine Lektion für uns, die wir manchmal sagen, naja, sie kennen zumindest die Anfangsgründe, das wird schon reichen. Paulus war es so wichtig, auch das noch zu sagen, was noch fehlt. Und das ist das Ziel dieses Briefes. Dass wir wissen, auch wenn wir schon einiges im Glauben erlebt haben, einiges schon wissen, es gibt noch mehr zu lernen und wir müssen es lernen. In Römer 1, Vers 11, in Römer 1 und dort Vers 11, lesen wir, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Immer und immer wieder finden wir diesen Punkt und ich frage mich, warum wir diesen Punkt so selten in unserem eigenen Leben erleben oder anderen weitergeben. Dass wir uns gegenseitig geistlich stärken. Weil wir wissen aus der Prophetie, weil wir wissen aus den Prinzipien der Bibel, dass der Satan immer wieder angreifen wird. Warum ist es, dass wir fallen? Weil wir oft ungestärkt in die Versuchung hineingehen. Weil wir es versäumen, uns vorher zu stärken. In 1. Thessalonicher 3 und dort Vers 11 lesen wir, er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Gott weist den Weg. Das können wir sehen in Esra 8, Vers 21. Esra 8 und dort Vers 21. Esra betet dort in Esra 8, Vers 21. Oder er sagt dort, und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Lieber Freund, liebe Freundin, hast du dich vor Gott gedemütigt, um einen geebneten Weg für dich und für deine Kinder und für all das, was du hast, zu erflehen? In 1. Thessalonicher 3, Vers 12 lesen wir, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Da ist ein Wachstum notwendig und es muss an allen Ecken und Enden geschehen. Er sagt, ich möchte, dass durch den Herr, dass der Herr euch wachsen lässt, nicht eure eigenen Werke, sondern der Herr lässt euch wachsen und überströmen. Das heißt, es wird immer mehr, dass dann auch an andere weitergegeben wird. In Philipper 1, Vers 9 haben wir einen ähnlichen Gedanken. Philipper 1 und dort Vers 9, dort heißt es, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Paulus sagt, echte Zunahme der Liebe führt zu mehr Erkenntnis und zu mehr Urteilsvermögen. Erlebst du das in deinem Leben? Dass du immer mehr wächst in Erkenntnis und im Urteilsvermögen, weil deine Liebe überströmend wird. Der letzte Vers heute in 1. Thessalonicher 3, Vers 13, den wir betrachten wollen, dort heißt es, damit er, also Gott, eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Es muss das Ende des Kapitels sein. Warum? Paulus ist wieder bei der Wiederkunft angekommen. Und er wird dann den nächsten Gedanken aufgreifen in Kapitel 4, wegen der Heiligkeit, und wird die Heiligkeit beschreiben, die wir besitzen müssen. Und wir werden nächste Woche mehr darüber erfahren, über die biblische Lehre der Heiligkeit. Nachdem wir heute gesehen haben, wie wichtig es ist, den angefangenen Glauben durch Gottes Gnade zu vollenden und zu stärken, damit wir bei der Wiederkunft in Heiligkeit und mit gestärktem Herzen und untadelig auf Jesus warten können. Ein letzter Vers, der das verdeutlichen soll, einige mehr im Sendemanuskript. 1. Korinther 1, Vers 8. 1. Korinther 1, Vers 8, dort heißt es, der euch auch, gemeint ist Christus, der euch, also dich und mich, auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Ende, am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Was ist das Ziel, von dem der ganze 1. Thessalonicher Brief spricht, wenn er uns festmachen will und stärken will im Glauben? Das Ziel ist, dass wenn Jesus bald wiederkommt, was ja das große Thema im Thessalonicher Brief ist, wenn Jesus wiederkommt, sollen wir so fest sein, was bedeutet es, fest zu sein? Dass wir unverklagbar sind. Mit anderen Worten, dass Satan, der Verkläger der Brüder, keine Anklage mehr findet. Wer kann das tun? Allein Jesus, der mächtig genug ist, uns vor dem Straucheln zu bewahren und uns unsträflich vor sein Angesicht stellen kann. Möchtest du das erleben, dass der Glaube, den Jesus in dir angefangen hat, vollendet wird durch seine Gnade, durch seine Liebe, durch das, was er in dir tut, sodass du unverklagbar bist, untadelig, in Heiligkeit, mit gefestigtem Herzen dastehen kannst, wenn Jesus Christus wiederkommt? Ist das dein Wille, diesen Charakter? Ist das dein Wunsch, diesen Charakter zu haben? Gott segne dich in deiner Entscheidung. Und nächste Woche werden wir weiter studieren im vierten Kapitel von 1. Thessalonicher und sehen, was die biblische Lehre dieser Heiligkeit wirklich praktisch für uns bedeutet. Bis dahin wünschen wir euch Gottes Segen und viel Freude im Studium seines Wortes.